Danke, Bernd. Wow, Halleluja. Ja, erstmal guten Morgen, Lieben. Schön, hier zu sein und möchte mich einfach bedanken, natürlich erstmal bei Bernd und Karin, auch unseren tollen Gastgebern. Und wir haben einfach auch eine total gesegnete Zeit, auch hier als Familie. Ich denke, ein bisschen konnte man es auch sehen, dass unsere Kinder die Zeit auch genießen hier. Und wir sind wirklich sehr dankbar. Also, ja, Segen ist ja keine Einbahnstraße, sondern das ist ja das Tolle, wenn man unterwegs ist mit dem Herrn, wird man selber gesegnet. Halleluja. Und ja, ich habe einfach auf dem Herzen, mit euch heute noch ein bisschen was zu teilen, was der Herr uns für euch auch hier vor Ort aufs Herz gegeben hat. Und wir haben schon im Laufe der Woche immer mal wieder so verschiedene Impulse bekommen. Das war so ein bisschen so wie Bausteine, wie so ein Puzzle. Dann hat man hier mal was und ihr kennt das vielleicht auch, du kriegst so Eindrücke, Impulse und du kennst ja auch die Situation vor Ort nicht. Das sagt dir dann erstmal gar nicht so viel, aber du hältst das dann fest und dann kommt nochmal hier was, dann hört man hier ein bisschen was zu eurer Geschichte und dann setzt sich das so langsam zusammen, das Puzzle. Damit will ich nicht behaupten, dass das jetzt fertig gepuzzelt ist, aber ich möchte euch einfach in der Zuversicht und im Glauben die Puzzlesteine weitergeben, die wir so erhalten haben. Und ja, ich bete einfach, dass euch das segnet. Und Vater, ich danke dir für dieses Vorrecht, dass ich jetzt hier stehen darf und das weitergeben darf, was du uns aufs Herz gegeben hast. Und Vater, ich bete im Namen Jesus, dass du uns segnest, dass wir deinem Wort nicht im Wege stehen. Amen. Ja, ich möchte euch mal am Anfang gedanklich auf eine sehr schöne Insel nehmen, zumindest so heute. Eine Insel im Mittelmeer, wenn man jetzt guckt und sich Bilder davon anschaut, dann sieht man da malerische Strände und Liegen und Sonnenschirme, wunderbar. Damals war diese Insel eine Gefängnisinsel. Und auf dieser Insel war dann der Johannes, von dem wir auch gestern ein bisschen erzählt haben, der erst in Ephesus war, der war da als politisch Gefangener. Das hat ihn aber nicht daran gehindert, weiter für den Herrn aktiv zu sein. Und er hat dort auf Patmos, so heißt die Insel, eine der beachtlichsten Offenbarungen bekommen, die überhaupt ein lebendiges menschliches Wesen bekommen hat, was Johannes da alles sehen durfte, worüber wir auch ja immer noch heute uns Gedanken machen. Gestern sind viele verschiedene Stellen aus diesem Buch der Offenbarung angeklungen. Er hat Jesus gesehen mit Augen wie Feuerflammen und er hat seine Stimme gehört wie das Rauschen der Bäche. Und interessanterweise hört man auch in Zeugnissen von Menschen, die noch nie eine Bibel in der Hand hatten, die sich bekehrt haben, dass ihnen Jesus auch so begegnet ist. Es gibt Zeugnisse von Okkultisten, Hexenmeistern, die sind Jesus so begegnet, haben diesen Feuerflammenblick gesehen und haben seine Stimme gehört wie das Rauschen vieler Meere, das Brausen, und sie haben gemerkt, sie dienen dem Falschen. Und dann war es, glaube ich, keine lange Sache mehr, so wie bei Paulus, dass sie sich dann bekehrt haben und Jesus zu ihrem König gemacht haben. Halleluja. Johannes bekommt von Jesus mehrere Briefe. Ja, man könnte sagen, diktiert. Das sind die sogenannten 7-Sendschreiben. Er war auf Patmos und ungefähr 100 Kilometer Luftlinie lag Ephesus. Heute nennt man das in der Türkei Ephes. Und dann ging damals so eine Handelsroute so in so einem Halbkreis einige Städte ab. Wir haben auch gestern von Pergamon gehört. Es lag auch auf dieser Straße. Und diese 7 Gemeinden, die an dieser Strecke lagen, die haben von Jesus alle einen ganz individuellen Brief bekommen. Und in diesem Brief, und das finde ich sehr bemerkenswert, auch für heute, erleben wir einen Jesus, der, ich weiß nicht, in unserem Land nicht so oft gepredigt wird. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, gerade in unserer heutigen Zeit, zu wissen, wer Jesus wirklich ist. Ja, er ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, aber er ist eben auch der Löwe von Juda. Und in Offenbarung 6 übrigens, auch was Johannes bekommen hat, lesen wir sogar, dass die Mächtigen und Könige der Erde vor dem Zorn des Lammes so sehr eingeschüchtert sind, dass sie einfach nur noch wollen, dass die Berge auf sie fallen, damit die Berge sie vor dem Zorn des Lammes verdecken. Ich glaube, aus gutem Grund wird das heute nicht so oft erwähnt, weil viele Menschen es nicht hören wollen. Jemand, der im Geist sehr präzise sehen kann, der hat mal gesagt, wenn man einfach nur die Offenbarung liest oder sogar auch nur von einer Hörbibel abspielt, dann ist im Lager des Feindes durcheinander, die halten das nicht aus, die können das nicht ertragen, können das nicht hören. Und deswegen sollten wir uns von dem Buch der Offenbarung, von Stellen, die wir vielleicht nicht verstehen, keine Angst machen lassen, sondern es sollte uns ermutigen, denn die Botschaft ist, der König kommt und die Hochzeit findet bald statt. Halleluja. Aus diesem Buch haben wir ein paar Impulse bekommen mit dem Blick auf die Gemeinde hier. Und ich möchte euch aus den Sendschreiben vorlesen, vielleicht ganz kurz für das tolle Beamer-Team. Ich nehme hier die Schlachter, wenn das für euch möglich ist, dass ihr mit einem Klick oder so auf die Version wechselt, dann ist das hier parallel zu dem, was ich lese. Genau, und wir gehen in die Sendschreiben. Wie gesagt, sehr spannend, sich das mal genauer anzugucken. Ich möchte euch nur ein paar Nuggets davon weitergeben. Und die haben mich eben angesprochen, hier im Hinblick auf die Situation vor Ort. Halleluja. Ich bin erstmal an zwei Gemeinden erinnert worden, die sind im Prinzip ein Gegensatz. Und die beginnen beide, beide haben den Anfangsbuchstaben S, und zwar einmal die Gemeinde in Smyrna und einmal die Gemeinde in Sardes. Halleluja. Und Jesus schreibt also der Gemeinde in Smyrna. Und die Gemeinde in Smyrna, das war eine, ja, ich sag mal so, heute wird man sagen, es war so eine Hinterhofgemeinde, die galt einfach nicht viel. Die war so unter ferner Liefen. Die hat man nicht groß beachtet und überhaupt, was konnten die schon? Die konnten sich ja noch nicht mal was Vernünftiges leisten und so, sag ich mal jetzt ein bisschen verkürzt. Das war der Blick im Natürlichen. Und ich möchte uns dafür sensibilisieren, Jesus sieht die Dinge anders und er sieht, was wirklich ist, er sieht, was im Geist ist. Und wenn ich uns das jetzt gleich vorlese, genau, da haben wir es schon, ich gehe auch gleich drauf ein, müssten wir uns die Frage stellen, was ist uns eigentlich wichtiger? Und das ist jetzt keine rhetorische Frage, so nach dem Motto, ist ja sowieso klar, sondern ich stelle das wirklich ernsthaft. Und ich weiß, dass das auch eine Herausforderung ist. Die Frage ist, was ist uns eigentlich wichtiger? Das Urteil und der Blick der Welt oder das Urteil und der Blick von Jesus? Und klar, ihr wisst alle, was die richtige Antwort ist, aber was ist uns wirklich wichtiger? Weil man hört immer wieder davon, dass Menschen natürlich ein bisschen geschüttelt und gerüttelt werden, wenn sie von der Welt ein vernichtendes Urteil kriegen würden. Und die Gemeinde in Smyrna hat sozusagen ein vernichtendes, zumindest ein negatives Urteil bekommen. Also wir lesen hier den Vers 8. Da sagt Jesus zu Johannes: und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Der Erste und der Letzte, Jesus, der tot war und der lebendig geworden ist. Halleluja. Und er sagt, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du aber bist reich, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Bitte nur erstmal, nimm es erstmal nur bis hier, okay? Weil da ist schon so viel drin. Jesus tröstet die Gemeinde und er sagt, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Drangsal, ich kenne das, was dich herausfordert. Und jetzt Achtung, ich kenne deine Armut, man könnte jetzt hier sagen, deine Armut vielleicht in Anführungsstrichen, weil es wird ja klar aus dem, was Jesus sagt, er sieht das gar nicht so. Ne? Also ich kenne das, was man dir nachsagt, dass man dich für arm hält oder für so eine Nummer unter ferner Liefen, aber ich sehe die Dinge anders, sagt Jesus. Du bist reich. Halleluja, und das ist dieser Gegensatz, vor der Welt verachtet oder gering geschätzt, aber für den Herrn eine kostbare Perle. Was für eine tolle Gemeinde, muss man sagen. Halleluja, Smyrna, was muss da gewesen sein? Was haben sie gehabt? Auf jeden Fall sind sie verlästert gewesen. Er sagt ja auch, ich kenne die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Synagoge heißt ja Zusammenkunft, Treffen, eine Versammlung des Satans. Da möchte ich jetzt nicht zu tief drauf einsteigen, aber alleine diese Aussage ist schon krass. Und wir müssen immer bedenken, das ist Jesus, das sagt Jesus. Da sind also solche, die sagen, behaupten, sie gehören zum Volk Gottes. Und Jesus, der natürlich sieht, was in Wahrheit ist, was im Geist ist, weiß, das stimmt überhaupt nicht, sondern es ist eine Versammlung, wo, ich sag mal, die Dämonen Applaus klatschen. Aber Jesus sagt ja hier zu der Gemeinde in Smyrna, ich kenne das alles. Ich weiß das doch alles. Und ich werde jetzt gerade an ein Bild erinnert, das hat der Herr mir mal gegeben. Vielleicht kennt ihr das. Ihr habt Herausforderungen, habt Kämpfe und vielleicht fühlt ihr euch in dem Moment auch so, als würdet ihr gar nicht richtig vorankommen. Ne? Also Drangsal, Gegenwind könnte man sagen. Und da bist du im Gebet und dann sagt dir der Herr so Sachen, die du gar nicht vielleicht verstehen kannst. Hey, du bist so gut unterwegs, ich bin so stolz auf dich, ich bin so dankbar für das, was du tust. Und du denkst im ersten Moment, so vielleicht so wie Gideon, spricht er gerade zu mir, ne, wo zu Gideon gesagt wird, du starker Held. Und Gideon hat sich auch nicht so wie ein Held gefühlt und du denkst vielleicht, okay, warum sagt der Herr mir das? Und ich habe mich das auch mal gefragt und dann hat der Herr mir so ein Bild gegeben vom Fahrradfahren. Ich sag mal, hier in Rinteln scheint ja alles, ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen, aber scheint ja alles relativ flach zu sein. Wenn du hier auf den Radwegen unterwegs bist und ich sag mal, du fährst 20 mit dem Fahrrad, das ist schon ganz okay. Ne? Ein bisschen weiter da Richtung Schaumburg, da geht es dann auf einmal relativ steil hoch. Und ich sag mal, wenn du dann mit demselben Fahrrad, ohne Akku und so, wenn du da dann 20 hochfährst, dann ist das schon eine ziemlich stramme Leistung. Wenn du dann auf der anderen Seite den Berg wieder runterfährst und du fährst 20, ist das jetzt eigentlich nichts Beeindruckendes, weil du musst nur rollen lassen. So, was der Herr mir gesagt hat, du nimmst sozusagen das Tempo wahr, mit dem du unterwegs bist. Aber du weißt gerade gar nicht, ob du im Flachen unterwegs bist, ob es eine schöne, angenehme Bergabstrecke ist oder ob es gerade wirklich ins steile Gebirge geht. Das ist der Punkt, den wir nicht unbedingt immer so erkennen. Vielleicht auch die Menschen in Smyrna, die eben Drangsal hatten und vielleicht sogar das Urteil von dieser Welt geglaubt haben, vielleicht sogar diese Lügen des Feindes angenommen haben, ja, was können wir schon ausrichten, wer sind wir denn schon? Das sagen ja sogar die Leute um uns herum, wir wären arm. Und Gott hat mir das Bild gegeben, mir hat das sehr geholfen, dass ich dann einfach sagen kann, okay, wenn der Herr sagt, man ist gut unterwegs, dann nehme ich das. Und auch wenn es so im Natürlichen vielleicht nicht so aussieht, dass man vielleicht noch nicht so richtig voran, man wünscht sich vielleicht schon mehr, menschlich gesehen ist das ja immer irgendwie Erfolg oder was auch immer. Aber der Herr sagt, pass auf, da ist gerade, wenn du ein Segler bist, ist gerade Gegenwind und dann ist es nicht so einfach, wenn der Wind voll von hinten in die Segel bläst. Oder wie gesagt, wenn du im Fahrrad bist, ist es viel beeindruckender, wenn du 20 bergauf fährst als bergab. Das heißt, lass dich nicht so von dieser Geschwindigkeit leiten mit dem Urteil. Lass das nicht so der Maßstab sein, was du menschlich gesehen vielleicht gerade machst oder nicht, sondern schau auf das, was der Herr sagt. Und mir hat das einfach geholfen, dann zu sagen, okay, wenn der Herr sagt, alles super, lauf weiter, bleibe ich dran, laufe ich weiter und ich versuche jetzt nicht, das irgendwie analytisch zu zerlegen, aber man müsste doch hier und hätte man hier noch ein bisschen besser und wäre das nicht schlauer gewesen? Oder wir haben, ihr kennt das vielleicht, dass manchmal solche Gedanken kommen und das sind Gedanken der Entmutigung. Und die Früchte von Entmutigung sind ganz oft Lähmung oder sogar Depression und das sind keine guten Früchte. Und Jesus hat gesagt, ihr könnt es an den Früchten erkennen. Außerdem, Entmutigung kommt niemals von Gott. Also ihr merkt, da sind zwei Stimmen, also zwei verschiedene Stimmen. Die eine sagt zu der Gemeinde, du bist arm. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die Menschen es geglaubt zum Teil und sind sehr ermutigt worden von diesem Wort von Jesus. Du bist reich. Und vielleicht haben sie sich dieselbe Frage gestellt, wie ich mir mal gestellt habe. Ich dachte, okay, warum? Was findet der Herr jetzt so beeindruckend? Ne? So nach dem Motto, ich mache doch gerade gar nichts. Menschlich gedacht, ja. Das ist wieder dieses menschliche Denken. Und vielleicht haben sie dann erkannt, wow, Jesus sagt uns, Johannes, einer der ersten Jünger, hat von Jesus gehört und aufgeschrieben und hat jetzt sogar jemanden extra losgeschickt, um uns das hier schriftlich zu geben, du bist reich. Und ich hoffe, dass sie es ergriffen haben, gesagt haben, ja, und das motiviert uns, umso mehr dran zu bleiben und uns nicht einschüchtern zu lassen und uns erst recht nicht irgendwie die Hoffnung rauben zu lassen, der die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Das ist ja das, was der Feind versucht. Wir haben gerade gehört und wir haben es auch gesungen, wir sind Könige und Priester. Das steht übrigens auch in der Offenbarung, da gehen wir jetzt mal nicht hin, aber ihr könnt es nachgucken, Offenbarung 1, Vers 5 bis 6. Wobei, ich glaube, ich soll mal hingehen. Geht mal nach Offenbarung 1, Vers 5 bis 6 bitte, eine wunderschöne Stelle auch, dass wir es einfach wissen, wir sind Priester. Das ist die Offenbarung von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Das haben wir gerade gefeiert und proklamiert und auch im Lobpreis gesungen und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja. Ein Priester, die Priester im Alten Bund haben die Lade mit sich rumgetan. Das heißt, sie haben die Gegenwart Gottes. Die Bundeslade stand ja für die Gegenwart Gottes. Sie haben die Gegenwart Gottes mit sich rumgetragen. Wenn du gleich irgendwo im Bus bist oder im Café, dann trägst du die Gegenwart Gottes mit dir rum und es ist was anders. Es ist was anders, definitiv. Du trägst die Herrlichkeit des Höchsten mit dir rum, vor dir her. Und der Feind will nicht, dass du das weißt. Der Feind will nicht, dass du weißt, dass du einen Unterschied machst. Der Feind will, dass du denkst, du wärst arm. Und Jesus sagt, du aber bist reich. Das ist die eine Seite und dann bin ich auch noch erinnert worden an die Gemeinde in Sardes. Da hast du das Ganze komplett andersrum. Urteil der Welt, Urteil von Jesus, nur diesmal andersrum. Lass uns einmal schauen und zwar in Offenbarung Kapitel 3, Vers 1. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Und jetzt sagt er zu Sardes, ich kenne deine Werke. Also Jesus weiß, Jesus sieht, was ist. Jesus weiß, ob die gerade den Berg auffahren mit 20 oder ob die einfach nur das Fahrrad rollen lassen und bergab fahren, was ja überhaupt nicht beeindruckend ist, mit 20 den Berg runterzufahren. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst, in Klammern vor der Welt, was sagt Jesus, und bist doch tot. Und ich sag's euch, das Urteil will man vom Herrn der Herren und König der Könige nicht hören. Das will man nicht hören. Ganz egal, was die Welt sagt, da kann die Welt 100-mal Applaus klatschen, da kann die Welt sagen, oh, das ist so eine tolle Gemeinde, toll, was die auch für unsere Stadt machen und das ist ja richtig klasse und die setzen sich richtig ein und die haben so ein tolles, großes Gebäude und da ist immer was los. Und Jesus sagt, du aber bist tot. Und das ist dieser Gegensatz, ne? Wir haben ja gebetet und wir hatten Eindrücke auch für hier vor Ort und das ist das, was ich aufs Herz bekommen habe. Und ja, jetzt ist die große Frage, was gilt denn jetzt? Was gilt hier für die Gemeinde? Welches Urteil ist es denn jetzt? Nadine, möchtest du mal nach vorne kommen? Möchtest du ein bisschen mit uns teilen, was du für Eindrücke vom Herrn bekommen hast? Du hast ein bisschen schon gestern geteilt. Möchtest du kommen oder ist gerade ungünstig? Sonst sag. Okay, ich halte dir gerne das Mikrofon, so wurde mir gestern das Mikro, okay. Ich halte dir auch gerne das Buch sonst. Okay.
Ja, stell dich mal dekorativ daneben. Ich habe hier, nein. Also ich habe das ja gestern, hatte ich es euch ja schon gesagt, ich habe einfach den Eindruck, dass der Herr, also es war das allererste, was ich wirklich hier für euch hatte, von hier wird eine Erweckung ausgehen. Das allererste, was ich hatte. Und ich habe einfach gesehen, ja, dass der Herr hier ein Licht hingestellt hat, das niemand mehr auslöschen kann. Das ist einfach nicht mehr, niemand kann das auslöschen. Das war einfach so stark. Und dann gestern saß ich hier nochmal und ganz oft sehe ich etwas und weiß, da will der Herr jetzt zu mir sprechen. Also zum Beispiel dein Hemd. Das ist jetzt gerade nicht, aber plötzlich, ich gucke so, plötzlich sehe ich Hemd. Oh, Türkis, okay. Ja, du willst mir was sagen. Was willst du mir sagen? Also völlig in Anführungsstrichen belanglose Sachen. Plötzlich weiß ich, der Herr will mir was sagen. Das leuchtet dann irgendwie für mich. Und ich habe mich so umgeguckt und ich habe die Krone und das Schwert hier in der Mitte eures Saales gesehen. Und der Herr hat mir dazu folgende Worte gegeben. Ich stehe in eurer Mitte, denn ihr habt mich groß gemacht und mich in eurer Mitte regieren lassen. Ihr habt mich geehrt, mich allein, und dafür werde ich euch belohnen. Interessanterweise, es geht noch ein klein bisschen weiter, bis hierhin sollte ich euch groß schreiben. Also, wenn es um den Herrn geht und er ich und mich sagt, dann schreibe ich das sowieso groß. Bis hierhin sollte ich auch euch groß schreiben. Also er steht in eurer Mitte, er hat euch gesegnet und so. Danach sollte ich es klein schreiben, warum weiß ich nicht, aber ich wusste bis hierher und ich hatte den Eindruck, ich soll euch groß schreiben, weil der Herr auch euch ehrt. Und das fand ich total speziell. Er wollte einfach sagen, er hat auch Respekt vor euch. Ich werde euch segnen und euch reich belohnen, euch führen und leiten. Ich gebe euch Weisheit und Kraft und Stärke. So, das mit Weisheit und Kraft und Stärke, das hat tatsächlich mit Bernd zu tun gehabt, denn plötzlich sah ich Bernds weiße lange Haare und ich wusste, ja, und ich wusste, okay, der Herr will mir was sagen durch seine Haare. Und das Wort, was ich sofort hatte, war Weisheit. Und da hat er wirklich, der Herr hat gesagt, ich gebe euch Weisheit und Kraft und Stärke genug. Ihr braucht nicht aus euch versuchen, irgendetwas zu fabrizieren, irgendetwas zu überlegen, zu planen und wie kriegen wir das jetzt hin und wie kriegen wir dies noch hin. Der Herr gibt euch genug. Und wenn ihr denkt, ihr braucht noch mehr, dann fragt den Herrn erst, ob ihr wirklich mehr braucht oder ob das nicht schon das genug ist. Dann das Dritte, wo mein Fokus drauf gerichtet worden ist, ist die Harfe. Krasserweise, das Bild, was ihr da erstellt habt, das ist total krass. Mit der Wand, dem Weinstock, ich deute das jetzt einfach mal als Weinstock. Jesus ist der Herr, die Flamme, die Harfe, das Schofar. Also echt krass. Aber die Harfe. Gott sagt über euch, ihr seid ein Wohlklang vor mir. Und da ist dieses Seid unterstrichen. Ihr seid ein Wohlklang von mir. Und dann hat Philipp gestern gepredigt, beziehungsweise er hat aus dem Buch auch und hat, ja, auf jeden Fall. Dann wurde ja Römer vorgelesen, Römer 16, Vers 19. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich euretwegen, möchte aber. Und das war das, was der Herr mir unterstrichen hat, also in meinen Gedanken. Möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten. Und jetzt, das wurde richtig dick unterstrichen für mich. Und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Und ich glaube, hier möchte Gott wirklich, wirklich einen Fokus für jeden Einzelnen von euch drauflegen. Ja, der Herr hat richtig Großes mit euch vor. Und dieses Licht kann nicht mehr erlöscht werden. Es kann nicht ausgelöscht werden. Aber, und das ist wichtig für euch, ihr dürft, also ihr müsst weise sein zum Guten und nichts mit dem Bösen vermischen. Und deshalb prüft Dinge. Wenn ihr wirklich auch nur einen kleinen Hauch von Widerstand spürt, Widerstand im Geistigen an irgendwas Negativem merkt, irgendwas ist hier, geht nicht drüber hinweg. Ich kenne das, manchmal denke ich so, oh, hier ist irgendwas, ach komm, ist schon in Ordnung, ist bestimmt nur Seele oder so. Geht nicht drüber hinweg, nehmt es euch, haltet es ins Licht Gottes. Entweder es verbrennt und ihr wisst, okay, das war nicht gut, oder ihr seht es immer noch und die Seele hat halt irgendwas dazu gemischt. Vermischt nichts Böse mit dem Guten, bleibt standhaft, bleibt treu und passt auf eure Gedanken auf. Amen.
Halleluja. Danke, Nadine. Halleluja. Nee, danke. Danke. Ja, das war ja die große Frage. Wir haben die Gemeinde in Smyrna und die Gemeinde in Sardes. Beide Male dieser Kontrast zwischen dem Urteil der Welt und dem Urteil des Herrn. Und das ist ja dann die spannende Frage, was gilt denn jetzt? Und unser Eindruck, wie Nadine das schon gesagt hat, unser Eindruck ist das Wort von Smyrna. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und ja, es gibt in unserem Land auch andere Gemeinden und da glaube ich auch, dass Jesus zu einem anderen Urteil kommt. Dass die vielleicht vor der Welt so als Momentaufnahme mehr hermachen oder so. Aber ist das nicht völlig egal? Ist das nicht völlig irrelevant, was das von der Welt, ob man von der Welt da Applaus kriegt oder ob man gesellschaftlich dann anerkannt ist, keine Ahnung, ich sag mal, immer einen Termin beim Bürgermeister kriegt, was auch immer, ja? Oder ob man links liegen gelassen wird. Und ich glaube, dieses Wort habe ich gestern ja auch schon gegeben. Gott sagt, so demütige dich nun unter dem mächtigen Hand Gottes, damit er dich erhebt zu seiner Zeit. Und das wird kommen. Gott wird die Verhältnisse zurechtdrücken. Und Gott wird zeigen, wer wirklich im Geist reich ist und wer vielleicht sogar einfach nur den Ruf hat, er wäre lebendig, eine lebendige Gemeinde, toll. Und in Wirklichkeit herrscht geistlich gesehen der Tod. Das ist ein sehr ernstes Wort und deswegen, ich möchte das jetzt nicht leichtfertig hier rübergeben, so nach dem Motto, ja, bei euch ist alles super, ne? Sondern wir haben das wirklich gewissenhaft geprüft. Ja, jetzt auch die ganzen Tage immer wieder und wir machen uns das jetzt nicht leicht. Aber das ist das, was wir bekommen haben und wir müssen treu sein in dem, was wir bekommen und was wir weitergeben. Und deswegen ist die Frage, ne, wir haben ja auch gestern über den Gerichtstermin und so gesprochen, was ist jetzt in dieser Zeit? Wir haben hier gesehen auch Smyrna, ne? Hier haben wir es gerade auch eingeblendet. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und in Anführungsstrichen deine Armut, ne? Und in der Drangsal ist natürlich die Herausforderung, dran zu bleiben und sich nicht entmutigen zu lassen und nicht menschlich, analytisch oder so, es müsste ja eigentlich, oder müsste ja jetzt schon viel weiter sein und überhaupt, wie gesagt, diese Gedanken sind uns ja auch nicht fremd. Und das ist der Kampf des Glaubens. Nadine hat es gerade gesagt, die Gedanken, das Schlachtfeld der Gedanken ist super wichtig. Ne, lassen wir Gedanken der Entmutigung zu oder sagen wir nein? Wir stellen uns nur auf das, was Jesus sagt. Und Jesus sagt, wir sind reich. Und wir sind voller Hoffnung, wir sind voller Freude und ja, wir glauben wirklich und das ist auch das, was wir gesehen haben, dass hier in dieser Region, hier von diesem Ort, hier von dieser Gemeinde gewaltige Impulse ausgehen sollen und ich habe jetzt erst gehört von den Dingen, ihr habt auch erzählt, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig wiedergebe, die Zeit von Jesus People, so ungefähr, wo das hier auch entstanden ist. Hannover, Jesus People, ja, aber ihr habt ja hier die Gemeinde gegründet und das ist schon ein paar Jahrzehnte her, aber gleich am Anfang, wo man mit Jesus unterwegs war, das lief einfach, da passierten Dinge ja, und man denkt sich, okay, warum war das denn damals so leicht und warum fällt es einem gefühlt heute so schwer? Ja? Und ich sage, ja, woher wisst ihr denn nicht, ob ihr damals mit dem Fahrrad gemütlich 50 Stundenkilometer bergab gefahren seid? Ich dachte, boah, ich kann 50 fahren. Und wenn es bergauf geht, boah, was ist los? Ich kann nur 10 Kilometer die Stunde fahren. Wir brauchen einfach diese Erkenntnis auch vom Herrn für die Zeiten, in der wir sind, was geistlich gerade passiert, was für uns wichtig ist. Und ich glaube, und das ist das, was der Herr mir gesagt hat, das ist nicht weg. Das, was ihr damals erlebt, das ist nicht weg. Und wir haben gerade auch, wie hieß nochmal die Frau vom Udo? Geli hat doch gerade noch, bevor sie gefahren sind, gesagt, ich habe übrigens gestern beim Lobpreis habe ich dieses Bild gehabt in einem Baumstumpf und da wuchs eine neue Pflanze. Und das ist ja auch ein Wort, wo der Herr sagt, siehe, es sprießt schon auf, erkennt ihr es denn nicht? Ja, siehe, ich tue etwas Neues unter euch, erkennt ihr es denn nicht? Und in Sacharja 4, Vers 10 zum Beispiel heißt es, sinngemäß, wer ist es, der den Tag der geringen Anfänge verachtet? Und, ne, wie gesagt, für mich war dieses Bild mit dem Fahrradfahrer da so ansprechend. Ich glaube, Gott verheißt es ja hier für diesen Ort, für euch, aber auch für unser Land. Er sagt, er will Großes tun. Ich sehe gerade, wenn ich so nach hinten gucke, da ist diese Broschüre. Gott und das deutschsprachige Europa, glaube ich, heißt die. Ne? Genau. Und da sind eben auch gleich die erste Prophetie, die da drin ist, wo es wirklich heißt, erstmal, dass der Herr sagt, er wird aufdecken, ne? Skandale über Skandale über Skandale werden durch die Medien gehen, Regierungen werden bloßgestellt, da sind sogar noch mehr Dinge drin, ja? Dass die EU zerfallen wird, könnt ihr euch gerne mal angucken, wenn ihr das noch nicht kennt, gleich die erste Prophetie in dem in dieser Broschüre, die da im Regal ist, Gott und das deutschsprachige Europa, könnt ihr auch sonst kostenfrei bekommen. Ich glaube, dass das wahr ist, was da drin steht. Diese Verheißungen Gottes, dass die für uns gelten, das geht noch weiter, dass er sagt, ich werde die Menschen aus den Gefängnissen von Humanismus und Atheismus befreien, die Türen springen auf, nicht durch das, was Menschen machen, nicht durch irgendwelche Programme oder so, ne? Gemeindeprogramme hört man ja überall, das wäre jetzt der neueste Hit, sondern durch das, was der Herr tut, wenn er sich mit seinem Geist bewegt. Und wir sind ja dann wie Segler, die auf die Winde des Heiligen Geistes achten müssen, ne? Und dass man eben nicht jetzt in der Zeit der Drangsal sich gedanklich verleiten lässt zu sagen, ne, ich bin hier am Strampeln mit dem Fahrrad und oh, ich gucke dann auf den Tacho, ne, das menschliche analytische Denken. Oh, der Tacho zeigt nur 10 an. Früher bin ich 50 gefahren. Was ist denn los? Und dabei haben wir gar nicht daran gedacht, es gibt ja unterschiedliche Steigungen in beide Richtungen. Und lass uns mal prüfen, was der Herr dazu sagt. Das kann man aus dem Blick verlieren und das kann entmutigen, wenn man nicht das ganze Bild sieht. Und deswegen ist jetzt die Herausforderung, nicht aus eigener Kraft noch versuchen, eine Schippe draufzulegen, sondern treu zu bleiben und dran zu bleiben. Nadine.
Genau, da will ich auch gerne was noch mal zum Lobpreis weitergeben, was Salome gestern hatte. Ich finde das ganz, also man kann ja sagen, oh, wir haben gar nicht alle Instrumente besetzt und manchmal auch nur ein Sänger, vielleicht auch zwei und keine Ahnung und hier ist kein Discolicht und weiß ich nicht was. Ne, diese Show. Euer Lobpreis ist richtig mächtig. Salome hat gestern gesehen, wie der Feind versucht hat, hier reinzukommen. Und als der Lobpreis losging, ist er geflohen. Und Salome hat gesagt, der Lobpreis ist richtig stark. Und das möchte ich euch weitergeben. Salo hat mich gebeten, dass ich das mache. Das möchte ich euch einfach weitergeben. Euer Lobpreis, der hat echt Kraft. Amen.
Halleluja. Halleluja. Jetzt ist es so, das waren jetzt zwei Briefe von den Sendschreiben. Es geht noch weiter und ich vermute mal, ihr kennt die. Und ich denke, viele Dinge sprechen total in unsere heutige Zeit. Und ich bin an eine weitere Gemeinde erinnert worden, ist sozusagen auf dieser Reise. Das ist ja tatsächlich so auch in der Bibel, wie man diesen Weg abschreitet. Bei Ephesus geht's los. Und nach Sardes kommt die Gemeinde in Philadelphia. Und auch die Gemeinde in Philadelphia hat einige Aspekte, die mich daran erinnert haben. Hier möchte ich euch das mal vorlesen. Ah, da ist es schon. Wunderbar. Ihr seid echt klasse. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Auch diesen Impuls hatten wir ja vorher schon, ne? Dass eine Tür geöffnet ist, die niemand schließen kann. Auch da bin ich auch dran erinnert worden. Und jetzt noch der nächste Vers. Ich kenne deine Werke. Wieder das, was Jesus sagt. Jesus sagt, hey, tu mal das Urteil der Welt zur Seite, tu mal das menschliche Denken zur Seite. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Und jetzt Begründung, warum eigentlich? Warum hat der Herr das gemacht? Hier steht ein Denn, ne, das ist wichtig. Denn du hast eine kleine Kraft, fühlt sich vielleicht wie so ein Fahrradfahrer, der die Alpen hoch will. Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Nur bis hier, ne? Erstmal nur bis hier. Du hast eine kleine Kraft, hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Vielleicht ist das ja gerade einfach die Phase, wo es darum ging, treu zu bleiben. Einfach nur, und das sehen wir hier auch immer wieder, einfach nur den Namen des Herrn nicht zu verleugnen, auch wenn sozusagen Antipas, ja, gegen alle, ja, wenn alle gegen einen zu stehen scheinen und gegen den Strom schwimmen ist immer anstrengender, ja. Überleg mal, ist wie beim Fahrradfahren. Wenn du mit dem Strom schwimmst, denkst du, boah, kann ich aber schnell schwimmen. Und wenn du gegen den Strom schwimmst, denkst du, man kommt ja gar nicht voran. Vielleicht war jetzt gerade einfach nur gegen den Strom schwimmen angesagt. Und da sind manche, die, sorry, das sage ich auch so klar, die haben sich vielleicht für schlau gehalten, dass sie dachten, ah, jetzt politisch klug einfach mal mit dem Strom schwimmen. Ja, aber was ist, wenn es die Zeit ist, wo unser Auftrag als Gemeinde einfach nur war, die Kraft, das, was wir bekommen haben, zu bewahren, das Wort des Herrn zu bewahren und seinen Namen nicht zu verleugnen. Denn der Herr hat durch viele Propheten gesagt, die Reihenfolge in dieser Zeit ist die Erschütterung. Es wird alles erschüttert werden, was sich erschüttern lässt. Dann Erweckung und dann Ernte. Das heißt, die Ernte wird kommen. Aber Ernte funktioniert ja nicht so, dass wir an dem Kirschbaum da drüben ziehen mit aller Kraft, komm jetzt raus oder drücken, dass noch mehr Kirschen rauskommen. Sondern der Baum steht da einfach und, ich sag mal, durchlebt die Jahreszeiten bis zur Ernte. Und wir sind immer in der Versuchung auch gewesen in der Vergangenheit, ne? Gerade durch diese menschlichen Programme, jetzt müssen wir richtig was losmachen, jetzt müssen wir die Welt beeindrucken oder müssen die Welt glücklich stimmen, dass wir einfach Ja zu dem ganzen Quatsch sagen, da haben wir uns jetzt das ganze Wochenende drüber unterhalten. Aber vielleicht war einfach nur dran, dass was der Herr hier der Gemeinde in Philadelphia gesagt hat. Sein Wort bewahren und seinen Namen nicht verleugnen. Das ist eben auch noch ein Wort, was ich hier bekommen habe, dass der Herr sagt, ja, ich habe euch eine geöffnete Tür gegeben und die kann auch niemand schließen. Können sie machen, was sie wollen. Und das ist eine geniale Zusage, dass man sagt, okay, ne, ihr müsst natürlich alles prüfen, das Gute behalten. Das ist klar, 1. Thessalonicher 5, verachtet prophetische Reden nicht, aber das prüft alles, aber das Gute behaltet. So, wenn er aber sagt, ja, wir empfinden, das ist ein Reden Gottes und er hat gesagt, er hat uns eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, dann ist das eigentlich die beste Verheißung in der Situation, die man sich vorstellen kann. Denn wenn der Herr sagt, sie können euch nicht aufhalten, ich habe euch gesetzt, dann ist das alles, was ihr braucht. Dann dürft ihr einfach weiterlaufen, der Herr wird hinzutun zu seiner Zeit, der Herr wird Frucht geben, auf jeden Fall. Hat er verheißen. Nur wir können die Zeit nicht abkürzen. Das ist dieser Punkt. Ne? Aber das Wort kann uns ermutigen, dass man sagt, okay, keine Sorge, keine Angst, der Herr hat gesagt, sie können uns nicht aufhalten, wir brauchen sie nicht einschüchtern lassen, wir machen einfach weiter. Und das ist ja die Herausforderung. Was will der Feind? Entmutigung. Am liebsten will er, dass die Leute es dran geben. Und zum Beispiel, vielleicht habt ihr schon mal den Spruch gehört, es würde ja eh nichts bringen. Und ich weiß nicht, wer von euch letztes Jahr auf der Konferenz, ihr wart, glaube ich, da auf der Unterwegskonferenz, war von Martin, ja, ihr wart natürlich auch da, klar, braucht er mir nicht extra sagen. Ich weiß jetzt nicht, deswegen, wer es kennt, da hat Martin ein Video abgespielt, da ging es um Major Tom, und zwar jetzt nicht der aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, sondern um diesen Pionier aus der Wildwestzeit, der den Colorado River erkundet hat. Also ihr kennt das Video, glaube ich, ihr auch. Ich weiß, ihr nickt alle, okay, dann brauchst du ja, wobei manche nicht, okay, ist nicht schlimm. Ich mach's mal ganz grob. Also Major Tom war eben so ein Pionier, so ein Hartgesottener, so ein Kerniger und der hat so eine Truppe von, ja, Outlaws, sagt man, so richtig, ja, so wie in so einem Wildwestfilm, so Typen halt, ne, die schon so ein bisschen abgerissen daherkommen, die für so ein Abenteuer bereit waren, hat sich mit denen in so drei Nussschalen gesetzt und ist den Colorado River runtergefahren, um den dann zu erkunden. Der war noch nicht kartografiert, da war meines Wissens einfach noch ein weißer Fleck auf der Landkarte. Und das Ganze natürlich aus gutem Grund, weil das Gelände einfach super schwierig war für die damalige Zeit. Aber er hat irgendwie diese Vision gehabt, jetzt den Colorado River zu erkunden, zu kartografieren und zu gucken, ob man das irgendwie auch nutzen kann. So, dann waren die also mit ihren Nussschalen unterwegs und also die haben richtig Probleme gehabt. Die haben richtig Stress gehabt. Die Boote waren zerschunden, immer wieder irgendwelche komischen Felsen, gegen die sie gefahren sind. Sie haben massenhaft Proviant verloren dadurch. Alles Mögliche und ne, sie mussten dann ja immer da am Flussrand campen und es war echt übel und da kamen immer wieder diese Rapids, diese Stromschnellen und die wirklich schwer vorauszusehen waren und da mussten die mit ihren Nussschalen durch diese Stromschnellen und es war super gefährlich und so ging das weiter und eine Stromschnelle nach der anderen und noch eine und noch eine und noch eine und irgendwann kam der Moment, da sind dann einige ausgestiegen und die haben gesagt, pass mal auf, das bringt nichts, also das ist ja einfach, das haben die quasi als Selbstmordkommando bezeichnet, ne? Also haben gesagt, mach weiter, wenn du willst, aber wir sind raus. Und da gibt es wohl extra sogar extra so eine Stelle, die dann eben Separation Falls oder so genannt ist, also diese Separation, Trennung, diese Stelle, diese Flussbiegung, an der sie sich getrennt haben. Und der Major Tom hat wohl, so ist zumindest die Erzählung, denen sogar noch das beste Boot angeboten, ne, dass sie noch Möglichkeit haben, irgendwie sich da anderweitig durchzuschlagen. Aber es wollten sie wohl nicht und die sind dann wohl den Canyon hochgeklettert und haben sich querfeldein durch die Wüste schlagen wollen. Man hat dann wohl von denen nichts mehr gehört. Die Sache ist, dann kam die nächste Stromschnelle, also es ging tatsächlich weiter und dann fuhren sie einmal um die Kurve und dann war es vorbei. Dann hatten sie es geschafft. Danach war nur noch ruhiges Fahrwasser. Wie gesagt, einige von euch kennen das Video und der Punkt ist, wir wissen ja nicht genau, wann die letzte Stromschnelle ist und wir müssen einfach nur Kurs halten, wir müssen einfach nur dranbleiben und dürfen uns nicht entmutigen lassen. Ich glaube, das ist die Herausforderung in dieser Zeit, dran zu bleiben. Und einen Abschnitt möchte ich gerne noch mit euch teilen aus dem Galaterbrief von Paulus. Der hat so eine richtig schöne Ermutigung, dran zu bleiben, denn die Frucht wird kommen zu ihrer Zeit. Aber wir brauchen nicht an den Halmen ziehen, um die Ernte zu beschleunigen, sondern wir müssen einfach durch diese Zeit gehen, voller Zuversicht und Ermutigung. Das möchte ich gerne noch mit euch teilen und dann würden wir gerne, das haben wir auf dem Herzen, gerne noch auch für euch beten, gerne auch hier als Gemeinschaft, aber auch gerne für Einzelne. Wirklich einfach das weitergeben. Ich habe auch das Wort Heilung auf dem Herzen, aber auch nicht nur Heilung, sondern auch wenn du sagst, du möchtest in diesem Bereich gerne auch dienen, denn das Wort Gottes sagt ja, das sind die Zeichen, die denen nachfolgen, die glauben. Also nicht irgendwelchen Specials oder so, sondern allen, die glauben. Kranken werden sie die Hände auflegen und es wird besser werden mit ihnen. Da beten wir natürlich auch sehr gerne für euch, dass das richtig freigesetzt ist, dass diese Geistesgaben, diese Gnadengaben richtig angefacht sind, so wie Paulus es gesagt hat. Es ist alles da, ne? Aber wenn man richtig anfacht, dann geht die Flamme nochmal richtig rauf und das haben wir einfach auf dem Herzen, ne? Und vielleicht gibt uns der Herr ja noch ein schönes Lied. Wir können ja mal schauen, hier für diese Situation, über die wir gesprochen haben. Aber wir schauen mal, wie der Herr das führt. Ich möchte mit euch noch in Galater 6 ab Vers 1 reingucken. Paulus schreibt, Brüder, auch wenn ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei auf dich selbst Acht, dass du nicht auch versucht wirst. Also das ist eine Herausforderung, wenn Menschen von Übertretungen übereilt werden. Und ich glaube, es gab viele Übertretungen in den letzten Jahren. Selbst wenn du nicht von dieser Übertretung dich hast verführen lassen, ist da immer noch tatsächlich eine Gefahr, vor der Paulus warnt. Wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, wenn es ihm passieren würde, dann helft ihr, die ihr geistig seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Ne? Also Sanftmut ist auch ein wichtiger Punkt, also jetzt nicht irgendwie große Grundsatzdiskussionen führen, sondern geistlich damit umgehen. Und jetzt diese Warnung, gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Also wenn man auch immer gut prüfen, wenn du dich in solche Sachen engagierst und wir haben viele Geschichten gehört, auch von hitzigen Auseinandersetzungen mit Geschwistern oder ehemaligen Geschwistern, was auch immer, da ist immer auch eine Versuchung drin, dass man da vom Feind zu so einem Fehltritt verleitet wird. Also gerade bei solchen Dingen seid weise und ich sag mal, wählt eure Schlachtfelder weise. Lasst euch wirklich vom Herzen sagen, David musste sich ja auch mal zeigen lassen, ist das wirklich ein Kampf, in den man reingehen soll oder nicht? Und wenn du in einen Kampf gehst, in den du nicht reingehen sollst, das ist nicht weise. Und das kann wirklich eben auch Kraft kosten, das kann aufreiben. Das soll nicht sein, deswegen da müssen wir wachsam sein, wirklich prüfen. Jesus hat gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und wenn du merkst, da sind Situationen und so vom Fleisch her reizt es dich, da mal richtig was zu sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Herr sagt, nee, sei mal ruhig, lass es los, leg es in meine Hand, Römer 12, ne? Gib Raum dem Wirken Gottes. Okay, wir gehen weiter, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten, so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Halleluja, wunderbares Wort und das ist auch was, was die Gemeinschaft ausmacht. Ja, so gut kenne ich euch noch nicht, aber nach dem, was ich mitgekriegt habe, ich glaube, das ist wirklich was auch, was viele auf dem Herzen haben, wirklich, wir sind füreinander da, wir tragen die Lasten des anderen und des anderen, so erfüllen wir das Gesetz des Christus. Halleluja. Vers 3. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er noch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Weiter, jetzt aber prüfe, jeder aber prüfe sein eigenes Werk, da haben wir auch gerade drüber gesprochen, ne? Wir müssen wirklich schauen, was ist nicht auf das Urteil der Welt, aber auf das, was der Herr sagt, wie der Herr die Lage einschätzt. Jeder prüfe sein eigenes Werk und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für den anderen. Vers 5, denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Vers 6, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Und jetzt eine Warnung, Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Hier haben wir schon wieder das Prinzip von Saat und Ernte. Und die Ernte ist immer ein Vielfaches von der Saat. Ja, es braucht eine Zeit, aber es ist gewiss, wenn man das, ich sag mal, wuchern lässt, im negativen Sinne, wenn man jetzt, ne, die, wenn da negative Samen gesät worden sein sollten, wenn man die einfach wuchern lässt, ohne das abzuschneiden, ohne umzukehren, ohne sich davon freimachen zu lassen vom Herrn, dann trägt das irgendwann seine negative Frucht und das ist immer ein Vielfaches von der Saat. Aber gleichzeitig ist es ist einerseits eine Warnung, aber auch eine Verheißung. Denn wenn wir Gutes gesät haben, Treue, Liebe, Beständigkeit, Hoffnung, Sanftmut, Zuversicht, dann wird das eine wunderbare Ernte tragen. Deswegen aber alles zu seiner Zeit. Wie es auch heißt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es wird geschehen zu seiner Zeit. Der Herr wird euch erheben zu seiner Zeit. Es wird zu seiner Zeit, zum Kairos, zum von ihm festgesetzten Zeitpunkt geschehen. So, und jetzt kommt gleich der Dranbleiben-Vers. Wir gehen weiter. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Also ihr seht, Verheißung und Warnung gleichzeitig. Ne? Saat und Ernte ist ein geistliches Gesetz, das immer Anwendung findet in beide Richtungen. Zum Guten wie zum Schlechten. Jetzt kommt der Dranbleiben-Vers. Halleluja, Vers 9. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns dranbleiben. Woher willst du wissen, ob nicht nach der nächsten Kurve schon das Land der Verheißung wartet? Wir kennen den Zeitpunkt, den der Herr gesetzt hat, nicht. Ich zumindest kenne den nicht. Jesus sagt ja auch, Zeiten und Zeitpunkte, das ist nicht so eure Sache, da braucht ihr euch nicht drum kümmern. Ja? Aber wir sollen die Zeit erkennen, in der wir sind, die Zeichen der Zeit erkennen und dementsprechend auch weise handeln. Wir haben gerade gehört, Weisheit ist wichtig. Wir sollen wirklich unsere Rückschlüsse aufzeichnen, dass wir sagen, okay, diese Zeit, das ist, sind jetzt noch die Stromschnellen, das ist die Herausforderung. Da ist es nicht so einfach, wie wenn man einfach in einem weiten, schönen Land ist, wo Milch und Honig fließen, ist ja klar. Da muss man nur gucken, dass die Nussschale irgendwie da durchkommt und dass man eben nicht aufgibt und dass man wirklich diese Zeiten prüft. Wenn man Erkenntnis hat und sagt, okay, das ist diese Zeit, dann braucht man sich nicht entmutigen lassen, wenn aus der Nussschale nicht am nächsten Tag ein Kreuzfahrtschiff geworden ist. Ja, klar, weil das wäre, ist gerade gar nicht die Zeit für. Das, vielleicht kommt das Kreuzfahrtschiff noch spätestens in der Ewigkeit beim Herrn, ja. Dieses Kreuzfahrtschiff-Feeling vielleicht, aber jetzt gerade ist noch Stromschnelle angesagt. Und das ist das, wo ich an diesen Film erinnert worden bin. Also der Herr sagt, und ich glaube euch auch in dieser Situation, lasst uns im Gutes tun nicht müde werden, denn zu der festgelegten Kairos-Zeit werdet ihr auch ernten, wenn ihr nicht ermattet. Halleluja. Halleluja. Sollen wir einmal, hast du was auf dem Herzen?
Das kommt schon.